bin ja gerade in der Chibo-Cafeteria. Gleich wieder die nächste Podcast-Folge. Freue mich drauf. Und ich brauche noch so ein bisschen Kaffee-Inspiration. Die stehen hier gerade alle an und holen sich nämlich ihren Kaffee, den sie haben wollen. Hallo, grüß euch zwei. Hi. Was trinkt ihr denn gleich für einen Kaffee?
Ein wahrscheinlich Latte Macchiato mit Karamell.
Und du?
Espresso Macchiato.
Super, ich hole nochmal weiter Inspiration. Hallo, welchen Kaffee gibt's gleich?
Gleich gibt es den normalen Filterkaffee, der mir am besten schmeckt.
Und was trinkst du?
Flat White möchte ich mal ausprobieren.
Super. Hallo ihr, was gibt's gleich zu trinken bei euch?
Bei mir gibt's einen doppelten Espresso Macchiato.
Was trinkst du?
Ein Cappuccino mit Hafermilch.
Und du darfst ja auch noch.
Cappuccino.
Du hast dich doch hier gerade reingedrängelt, oder? Du musst dich hinten anstellen. Komm hier.
War doch nicht, haben wir gesehen. Er gehört dazu.
Danke euch. Ganz viel Kaffee-Inspiration für diese Podcast-Folge.
Wir haben ja heute in der Landwirtschaft immer noch, ein Großteil ist sehr traditionell auch getrieben. Und dort sehen wir immer eine hohe Nutzung von den Pestiziden. Das ist auch nicht so gut für die Umwelt. Und jetzt kommt KI ins Spiel. Und es gibt eine ganze Menge Prototypen, die jetzt schon laufen. Kleine Mini-Drohnen, die aber tatsächlich in der Landwirtschaft die Flächen identifizieren, wo diese Schädlinge wachsen. Und man wird sie dann auch mit Laser beispielsweise bekämpfen. Man produziert gar keine Schädlinge dazu. Also das heißt, es fährt ein Roboter drüber und es wird gezielt mit einem Strahl entweder das auch bekämpft oder zum Teil wird es ausgerupft.
5 Tassen täglich, der Chibo-Podcast.
Ja Mensch, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserer kleinen, liebevollen Kaffeeshow, die Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit verbindet. Ich bin Ralf Potzus und heute zum dritten Mal Thema bei 5 Tassen täglich, künstliche Intelligenz. Und alle drei Podcast-Folgen sind mit immer anderen Chibo-Mitarbeitern. Und von wegen die KI ersetzt massenweise Mitarbeitende, beim sympathischen Kaffeeröster aus Hamburg mischen da ganz schön viele bei diesem Thema mit. Heute reden wir über die Umweltauswirkungen, die das rasante Wachstum der KI verursacht. Die Frage dazu, wird die KI unserer Umwelt den letzten Schuss geben? In den USA, da werden wegen der KI und der enormen Energie, die sie benötigt, neue Atomkraftwerke gebaut oder wiedereröffnet. Google und Microsoft, die mischen da zum Beispiel ordentlich mit. Oder rettet die KI unsere Umwelt? In deutschen Stromnetzen kann sie Strom aus Sonne und Wind so intelligent verteilen, dass fossile Reservekräfte weniger benötigt werden. Ja, wie immer ist nicht alles schwarz und weiß. Also, rettet KI die Umwelt oder ist sie eher Terminator 1, 2, 3, 4? Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Filme gibt es da mittlerweile. Weißt du das, Oma?
Nee, ich komme nicht mehr hinterher.
Aber auch alle gesehen als KI-Experte.
Seinerzeit.
Natürlich, ja. Moin, Oma Hairani. Er ist KI-Chef bei Chibo. Grüß dich.
Hallo, Ralf. Guten Morgen. Schön, dich wieder zu sehen.
Ja, genau. Oma kennt er ja schon aus der Folge Künstliche Intelligenz beim Kaffeeröster. Gern mal nochmal reinhören in die Folge.
Vielen Dank.
Bist du mit dem Motorrad heute zur Arbeit gekommen oder mit dem Pferd? Du liebst ja beide analogen Mobilitätsanwendungen.
Ich wäre so gerne entweder mit dem einen oder mit dem anderen hierher gekommen.
Aber der Stall war besetzt bei Chibo.
Der Stall war besetzt bei Chibo und Petros hat nicht mitgespielt heute. Also deswegen habe ich mich auf dem anderen Weg mit anderen Verkehrsmitteln hierher gemacht.
Mit dem Chibo Heißluftballon.
So ist das.
Super. Oma bezeichnet sich selbst bei seiner Jobbeschreibung gerne als Feel-Good-Manager und das passt, finde ich, prima zu 5 Tassen täglich. Ja, du bist auch sehr viel am Lachen, das finde ich immer sehr schön.
Ja.
Also das heißt, die KI hat dir noch nicht die Stimmung verdorben.
Nein, ich hoffe nicht und das wird nicht dazukommen. Also das wäre ja sehr schlimm.
Googlest du oder ChatGPTst du deine Alltagsfragen? Obwohl, Google nutzt ja mittlerweile sogar auch schon bei Fragen die KI.
Ja, ich versuche tatsächlich auch nicht nur im Sinne von der Diskussion, die wir heute auch führen, tatsächlich versuche ich abzuwägen, wann ich Google nutze oder eine andere Suchmaschine und wann ich auf die LLM-Modelle umsteige, stellvertretend für alle anderen, sagen wir mal ChatGPT, aber es gibt ja noch mehr als nicht nur ChatGPT von OpenAI. Das muss man abwägen. Das macht auch Sinn, das abzuwägen, weil je nachdem, was man nutzt, verursacht man mehr Stromverbrauch oder nicht.
Hilft KI dem Umweltschutz oder zerstört jetzt die künstliche Intelligenz alles? Also sie frisst auf jeden Fall wahnsinnig viel an Energie und hat auch einen enormen Strom- und Wasserhunger.
Absolut, aber wie immer im Leben gibt es ja nicht schwarz oder weiß. KI hat sehr viele Vorteile, hat aber auch ein paar andere Nachteile im Sinne des Stromverbrauchs und auch Wasserverbrauchs. Das muss man natürlich berücksichtigen. Aber generell kann man das jetzt nicht schwarz oder weiß bezeichnen. Und dafür werbe ich auch die KI nicht nur, auch wenn wir darüber uns die Seiten angucken, wo wir sehr viel Strom und auch vielleicht Wasser verbrauchen. KI ist dennoch nicht so schlecht und das möchte ich hier ausdrücklich unterstreichen. Wir reden hier über klar die Ressourcen, die KI braucht, um zu funktionieren, aber es gibt kein Schwarz oder Weiß.
Vielleicht müssen wir auch erstmal alles aufdröseln. Was ist künstliche Intelligenz genau? Welche Firmen stecken dahinter? Welche Hardware? Wie viele Chips? CTUs? Was sind Datencenter? Erzähl mir doch mal für einen Laien, dass jeder das kapiert, wo steckt überall KI drin und wie ist der Zusammenhang überhaupt da zu sehen?
Also ich glaube, mittlerweile ist ja KI bei allen präsent. Und ich glaube nicht, dass man es nochmal detaillierter, also sagen wir richtig bei Adam und Eva startet.
Nee, haben wir auch schon Folgen
die Leute dazu, kennen das ja auch schon. Und KI steckt aber fast in allen elektronischen Themen bei uns im Auto. Die steckt in unserem Mobiltelefon. Da steckt eine ganze Menge davon drin. Die steckt an unserem Arbeitsplatz. Mittlerweile auch an Haushaltsgeräten und überall, wo wir hingucken, steckt KI aktiv drin, weil man die spürt. Und wenn nicht, dann wurde KI benutzt, um das Produkt herzustellen. Also das kann man gar nicht mehr wegdenken. KI gibt es ja nicht nur, seitdem es ChatGPT gibt und Co., sondern das gibt ja schon sehr lange. Was aber interessant ist, was man beobachten kann, ist, was sich alleine in den letzten 3 Jahren getan hat in dem Bereich Generative AI und gerade in dem Bereich Large Language Models, sogenannte LLMs, da ist sehr viel passiert. Wir erinnern uns alle, vor 2,5, 3 Jahren kam dann OpenAI mit ChatGPT zum ersten Mal auf den Markt und das war schon eine Revolution an sich. Und da haben sie auch den Markt länger dominiert. Aktuell ist es aber so, dass es ganz viele neue Player dazu gekommen sind. Und diese Player, die spielen auch mit, weil der Markt einfach gewaltig groß und interessant auch für alle ist. Zitieren wir nur ein paar Namen. Alleine Google mit Gemini haben mittlerweile schon aufgeholt und stehen auch zum Teil an manchen Stellen besser als OpenAI. Die wechseln sich ja die Position auch permanent. Wir haben Mistral aus Frankreich, die mischen auch mit. Wir haben natürlich aus China DeepSeek. Wir haben Elon Musk, der sein Grok auch noch ausprobiert. Also wir haben Facebook mit Llama. Wir haben wahnsinnig viele Hersteller, die auf den Markt gekommen sind. Und das ist ein ziemlich großer Wettbewerb. Also das entwickelt sich ja schon und das spüren wir ja täglich. Wir kriegen ja diese Technologie auch nicht mal richtig verfolgt, beobachtet. Tatsächlich jeden Tag tut sich irgendwas. Und die wechseln die Positionen untereinander. Und es ist ein ziemlich großer Wettbewerb. Und das spürt man. Und das spürt man auch für den Hunger an Strom, weil diese Produzenten oder diese Hersteller, auch Nvidia, auch als Chip-Hersteller, man hat ja auch gesehen, was dann passiert, als China dann DeepSeek vorgestellt hat, was für ein globaler Absturz weltweit in den Aktienmärkten wegen ein neues Modell, was auf den Markt gekommen ist. Also das Thema ist sowas von allgegenwärtig wie nichts anderes, wahrscheinlich aktuell, das können wir gar nicht mehr ausblenden. Insofern, ja, es ist nicht nur in den Geräten, es ist nicht nur in unserem Leben präsent, sondern wird noch mehr uns beeinflussen, als das wir heute ja schon denken, wenn wir über das Thema Agentic AI sprechen und so, die ganzen Agenten, die noch hochkommen. Also das wird nur noch präsenter.
Das ist wie mit so Produkten im Supermarkt, wenn man sich das dann ganz leicht machen möchte mit so einem Glas Kirschen, wenn einfach nur auf der Rückseite steht, hergestellt in der EU, weil das halt einfach überall noch irgendwo seinen Fußabdruck hat. Und so kann man vielleicht jetzt generell bei Produkten auch sagen, hergestellt mit KI.
Ja, das ist definitiv so. Wir diskutieren ja auch schon darüber, weil jemand mittlerweile schon sieht, was sich im Bildbereich alles schon getan hat. Es gibt große Diskussionen, was dürfen wir eigentlich schon veröffentlichen und wann kennzeichnen wir das natürlich auch mit hergestellt mit KI. Also das Bild ist produziert worden mit Hilfe von KI. Wann machen wir es, wann machen wir es nicht? Es sind ja viele Firmen, die das jetzt auch schon tun und auch wir, gibt da Rahmenbedingungen, wann man das tut oder nicht. All das ist genauso wie im Supermarkt, ist es auch präsent für uns in unsere digitale Welt. Also das kann man nicht mehr wegwischen.
Der schlimme Stromverbrauch durch KI, der wird bis 2026 voraussichtlich doppelt so hoch sein wie 2022, was immense Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ja, so will zum Beispiel Microsoft eines der ältesten US-Atomkraftwerke reaktivieren. Das Kraftwerk war an einem der schlimmsten Unglücke der Nukleargeschichte schuld. Und Google plant, neue kleine Kernkraftwerke zu bauen. Was ist da los, Oma?
Naja, da ist viel los, das kann man schon sagen. Es ist viel los.
Das ist alles nicht gute Energie.
Nee, nicht gute Energie. Aber vielleicht mal zur Einordnung. Warum ist Energie so wichtig für KI? Es ist ja so, wir nutzen ja die sogenannten GPUs, die Graphic Processing Unit. Die sind relevant, um LLM-Modelle und unsere KI auch...
Ja, das machen die immer mit Absicht, die KI-Leute. Sie ballern einen gleich in den ersten 10 Sekunden 8 Fremdwörter rein, damit man sowieso sagt, ja, der hat bestimmt recht, der kennt sich aus und so. Und dann vertraut man der ganzen Sache, weil man hat sowieso keine Ahnung mehr auf einmal. Ja.
Ja, naja, es ist ja so, das muss man sich das so vorstellen. Es sind Prozessoren, die dann helfen, Daten zu verarbeiten. Und diese Prozessoren verbrauchen wahnsinnig viel Strom. Es gibt ja ganz viele Videos im Netz, die man sich angucken kann, wo man Tropfen Wasser auf dem CPU quasi drauf packt und man sieht, wie schnell das anfängt zu verdampfen. Die produzieren wahnsinnig viel Strom und Hitze. Und die müssen auch gekühlt werden. Um KI zu skalieren, braucht man leider sehr viel Strom. Deshalb gibt es einen Riesenwettbewerb, so wie du gerade gesagt hast, zwischen Microsoft, Oracle und Google, die ja auch alle entweder neue Kernkraftwerke oder sogenannte Mini-Kraftwerke bauen oder alte wieder reaktivieren. Da gibt es auch die anderen Beispiele in China, die bauen einen gigantischen Solarpark in der Mongolei mit einer unglaublichen Weite von über 400 Kilometer, mit einer Produktion, die täglich wächst in einem Vergleich von 5 Kernkraftwerke, die sie pro Woche ans Netz schalten. Das ist schon eine ganz andere Größenordnung. Und da kann man auch sagen, ja, das ist nicht gut für die Umwelt. Aber es ist, wenn man es mal auf der anderen Seite anguckt, ja, das ist Solarenergie. Es ist zumindest nicht Kernkraft und auch nicht Gasturbinen, wie am Beispiel von Elon Musk in seinem Rechenzentrum in Memphis. Da hat er auch nochmal über 30 Gasturbinen eingeschaltet, um Strom zu produzieren für die hungrigen Maschinen, die er dort auch für sein Grok-Modell benötigt. Und deshalb ist Strom wirklich eine wichtige Komponente. Und es gibt einen riesen Wettbewerb zwischen den Anbietern, dass sie sich den Strombedarf, den sie brauchen, absichern. Und die kaufen alles Mögliche, um selbst unabhängig zu werden. Und deshalb ist Strom für KI unersetzlich. Es gibt noch keine anderen Alternativen. Also es gibt schon ein paar, aber die sind noch nicht auf dem Level, wo man sagt, die sind jetzt, wir kommen ja hoffentlich nachher nochmal zu den positiven Dingen dazu. Aber es kommen ja auch ein paar positive Signale, weil es ja nicht nur Kernkraftwerk gibt, wie im Beispiel von China, die auch wirklich Solar nutzen, um auch sehr viel Strom zu produzieren. Das ist auch auf einer Seite erfreulich. Auf der anderen Seite zeigt das diesen gigantischen Wettbewerb, den wir dort sehen. Aber es gibt auch diese positive Signale.
Aber über die reden wir heute nicht. Unsere Podcast-Folge ist schon vorbei. Natürlich, das wollen wir ja auch wissen. Macht China es dann besser, wenn die USA jetzt alte Kraftwerke wieder ans Netz gehen lassen, neue Atomkraftwerke bauen, Gas, Öl, einfach diese ganze schlimme Energie halt anzapfen und China gigantische Solaranlagen baut?
Das wäre zu politisch und zu einfach formuliert. Man muss auch gucken, wo kommt China her und wo kommt die USA her. Und die USA ist nun mal durch die aktuellen politischen Situationen, nehmen sie vielleicht nicht so gerne Rücksicht auf die
alles.
Umwelt. Und ja, das ist nicht nur die Umwelt, das Thema wird ein bisschen zu groß werden. Aber das wissen wir ja, weil USA hat eine ganz andere Politik und auch nicht nur, also wirtschaftliche Politik vor allem. Und China sieht das sehr pragmatisch. China sieht die Möglichkeit, tatsächlich schnellstmöglich zu skalieren. Und das ist durch die Solarenergie schneller für deren Verhältnisse als Kernkraftwerke zu bauen, weil sie sich auch darauf verlassen wollen. Und die Art und Weise, wie sie skalieren mit Solarpanels, die auch sehr leistungsfähig sind, bringt das natürlich eine viel schnellere Skalierung da drin als Kernkraft. Ob China das besser macht oder schlechter macht, das kann man jetzt so nicht formulieren. Zumindest von diesem Gesichtspunkt aus kann man sagen, China geht mit gutem Beispiel voran. Und im letzten Jahr hat China mehr nachhaltige Energie produziert, doppelt so viele nachhaltige Energie produziert als die gesamte Welt, inklusive alle westlichen Staaten. Und da kann man auch sagen, wow, positiv, ja. Wenn man nur diesen Aspekt beachtet, dann ist das schon ein gigantischer Vorsprung.
Wir reden auch noch über weitere positive Aspekte. Ich muss jetzt aber erstmal die Negativliste hier noch abhaken.
Ja, bitte.
Zum Start. Nämlich, wir müssen über den immensen Wasserverbrauch sprechen. Die Nutzung von KI, insbesondere bei der Entwicklung von Modellen wie GPT-3, verbraucht erhebliche Mengen an Wasser. Vor allem zur Kühlung der Datenzentren. Du hast es ja auch erzählt mit dem Tropfen und so. Und es muss permanent gekühlt werden, ganz viel. Da verbrauchen die USA 1,7 Billionen Liter Wasser am Tag. So viel kann sogar meine Familie gar nicht wegduschen. Ja, also das ist wirklich richtig viel. ChatGPT braucht einen Liter Wasser für 50 Fragen. Woher kommt das ganze Wasser?
Naja, also erstmal zu dem gesamten Wasserverbrauch. Das, was wir dort lesen, was jetzt auch die Hersteller angeben in ihrem Wasserverbrauch, diese Zahlen, die stimmen nicht. Die sind deutlich höher als das, was sie veröffentlichen. Der Wasserverbrauch ist viel größer.
Ja, sympathisch auch. Einfach mal, die Zahl ist unangenehm. Komm, wir sagen mal natürlich, nur ein Viertel davon.
Also nicht alle veröffentlicht, und das passt ja auch, wenn man genau hinguckt, diese Zahlen können die gar nicht stimmen, weil der Wasserverbrauch ist enorm hoch. Du hast ja die Frage gestellt, woher kommt dieser hohe Wasserverbrauch und woher kommt dieses Wasser, woher kommt das eigentlich? Der Wasserverbrauch brauchen wir zur Kühlung. Völlig klar, wenn wir hohe Stromleistung haben und wir haben eine Hitze, die dann in den CPUs, GPUs produziert wird, dann muss ich das kühlen. Wie kann man es kühlen? Mit Wasser oder mit Ventilatoren. Das wird ja nicht so gut sein, sondern man macht es mit Wasser. Die Kühlung mit Wasser, wo kommt das Wasser her? Wenn man die Data Center sich anguckt, liegen sie meistens in der Nähe von Wasser, also Fluss, Meer, wo auch immer. Das Wasser, was dort genutzt wird, wird auch wieder zurückgeführt in die Natur, Teil davon. Das Wasser ist dann erwärmt. Es wird nicht kühl wieder zurückgeführt. Wenn dieser Anteil von ihm überhaupt in die Natur wieder zurückgeführt werden darf, durch die Verschmutzung, die wiederum, ein Teil davon kann nicht zurückkommen. Entweder es verdampft oder es ist so stark verschmutzt, dass es nicht so sauber zurück in die Natur geführt wird. Aber dieses Wasser kommt aus den normalen, entweder Trinkwasser, was wir kennen, nicht ganz so fertig, aber zumindest aus den Flüssen, aus den Naturquellen, die immens relevant für unsere Lebensunterhaltung. Wir wissen ganz genau, wie wichtig Wasser und wie knapp das ist. Und deshalb verbrauchen wir dort wahnsinnig viel Wasser. Und diese Erwärmung müssen wir ja nicht noch weiter erwähnen. Wir wissen ja, was das bedeutet. Das heißt, KI, wenn man es genau betrachtet, führt zusätzlich dazu, durch diesen enormen Wasserverbrauch, zu einer weiteren A, Erwärmung des Wassers und B, zu einem hohen Verbrauch von Wasser. Und das kann man einfach nicht abstreichen, das ist nun mal so. Man muss auch fairerweise sagen, dass diese Data Center, die gab es ja nicht nur seit 3 Jahren, die gibt es ja auch schon lange. Und die sind ja permanent im Wachstum. Und wenn wir die Statistiken angucken, dann führt die USA die Anzahl der Data Center weltweit vorne mit über 5000 Stück. Und irgendwann an Position 3 kommt Deutschland mit 489, glaube ich, oder sowas. Das ist nicht viel. Und China marschiert mit riesigen Schritten nach vorne. Und das wird sich einfach weiter steigern. Damit automatisch den Wasserverbrauch.
Und wir wissen, weniger Wasser ist nicht gut. Aber auch erwärmtes Wasser sorgt dafür, dass das Klima insgesamt natürlich viel mehr erhitzt wird. Mehr CO2, ein Teufelskreis. Es wird dadurch alles nicht besser. Gibt es denn Wege, Wasser sparsamer zu nutzen?
Also die Hersteller geben das natürlich an. Und sagen, die machen Recycling, das Wasser wird wieder zurückgeführt, es ist ein geschlossener Kreislauf und so weiter. Mit Sicherheit gibt es diese Technologie, aber man kann nicht drüber hinweggucken. Genauso wenn die sagen, es gibt einen erneuten Replenishment, was sie auch tun. Das heißt, ich verbrauche hier so viel Wasser und ich kaufe mir Zertifikate, dass ich dann sage, ich habe in Kenia 20 neue Bäume gepflanzt und damit habe ich mein Gewissen reingewaschen. Mhm. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber diese Methoden, die wir dort sehen, also wenn man genau hinguckt und die NGOs, die gucken ja auch schon genau hin und haben sich schon mehrfach darauf hingewiesen, das Thema ist einfach präsent und ist nicht wegzudenken.
Der Lobbyismus mit der KI in den USA ist dann vielleicht so, ja, da schwimmen die Fische jetzt mit dem Bauch nach oben, aber dann könnt ihr sie auch einfacher angeln. Also die denken sich da bestimmt das ein oder andere aus. Letzter negative Punkt, bevor wir jetzt aber auch nochmal zu den positiven dann gleich kommen. Es werden auch sehr viele wertvolle Metalle einfach gebraucht bei der ganzen KI-Herstellung, Anwendung. Aluminium, Gold, Kupfer. also möchte die KI insgesamt unseren Planeten komplett rupfen. Sag mal so. Wasser, schlimme Energiequellen, die wertvollen Metalle, das ist ja schon alles eigentlich jetzt, ne?
Naja, das ist in der Tat auch ein weiterer Aspekt, der auch nicht so schön ist und den muss man einfach beachten, weil für die KI-Produktion benötigen wir natürlich Metalle. Du hast ja schon einige genannt, Silizium kommt auch noch dazu und diese Metalle werden nicht einfach so energieneutral produziert.
Mit Kinderarbeit auch gerne abgebaut, zum Beispiel in einigen Ecken dieser Erde. Nur so ein kleiner Einschub.
Ne? Ja gut, genau. Du bist heute auf Krawall gebürstet. Das merke ich schon, Ralf. Aber ich möchte gerne immerhin auf die Positiven nachher. Nein, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dass wir für die Produktion, für die Erhaltung, für den Weiterausbau von KI-Kapazitäten natürlich auch diese Edelmetalle weiterhin brauchen. Und die kosten auch Energie. Das Schlimme, was dabei auch noch leider dazu kommt, dass diese Prozessoren, die wir dort benutzen, die leben auch nicht lange. Und zwar ganz einfach. Die stecken unter permanenten Höchstleistung und im normalen Datacenter-Betrieb ist so ein CPU oder so eine GPU, die man dort nutzt, die hat vielleicht eine Lebensdauer von 5 Jahren, vielleicht in unserem Notebooks auch so um den Dreh von 5 Jahren, manche Notebooks sind ja auch noch älter, aber in dem KI-Umfeld diese GPUs, die auch schließlich für KI genutzt sind, die leben nicht länger als 3 Jahre. Das heißt, wir haben A, eine hohe Abnutzung, einen enormen wirklich Metall- und Edelmetallverbrauch und 2,5 Millionen Tonnen zusätzlichen Elektroschrott.
Stimmt, da war ja was. Das muss ja auch irgendwann entsorgt werden.
Richtig, das muss ja auch entsorgt werden, was bis Jahr 2030 noch jedes Jahr dazukommt. Das ist gewaltig. Irgendwo muss ja das Zeug wieder her. Natürlich kann man sagen, es wird Teil davon recycelt. Ja, wird's auch. Aber es sind ja nicht nur die Edelmetalle und die seltenen Erden, die wir dort nutzen, sondern auch eine ganze Menge anderes Zeug, wie Plastik, wie PVC und Co. Das kommt auch noch dazu.
So, jetzt schaue ich mir mal meine Liste an hier, die Plus-Minus-Liste. Und ich habe momentan sehr, sehr viele Striche bei der Minusspalte. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was können wir alles auf die andere Seite bei der Plusspalte dazu packen. Ja. Wie nützt die KI der Erde? Kann sie ihre gesamte Intelligenz nicht auch mal für was Gutes anwenden?
Ja, also was die KI alles klasse macht, die Liste ist wirklich sehr lang und deswegen, wir haben diesen einen Aspekt der negativen Einflüsse schon angesprochen, aber zu den positiven Seiten. Schauen wir uns mal das Beispiel zum Beispiel in der Landwirtschaft. Heute haben wir, mal als Pendant zum Wasserverbrauch, wir haben ja heute in der Landwirtschaft immer noch, ein Großteil ist sehr traditionell auch getrieben und dort sehen wir mal eine hohe Nutzung oder Nutzung von den Pestiziden und so. Das ist auch nicht so gut für die Umwelt, nicht so gut für unsere Erde und so weiter. Und jetzt kommt KI ins Spiel und es gibt eine ganze Menge Prototypen, die jetzt schon laufen, auch Firmen, die das auch schon im professionellen Umfeld auch schon nutzen, dass sie beispielsweise die ganzen Schädlinge, also in der Landwirtschaft, durch KI bekämpfen. Jetzt wird sich ja der Zuhörer fragen, wie geschieht das?
So Mini-Drohnen, die irgendwie auf diese Käfer schießen, ja, stelle ich mir jetzt so sehr cybermäßig
vor. So ungefähr ist das. Kleine Mini-Drohnen, die aber tatsächlich in der Landwirtschaft die Flächen identifizieren, wo diese Schädlinge wachsen und man wird sie dann auch mit Laser beispielsweise bekämpfen. Man produziert gar keine Schädlinge dazu, also das heißt, es fährt ein Roboter drüber und es wird gezielt mit einem Strahl entweder das auch bekämpft oder zum Teil wird es ausgerupft, sogar energiefrei, also energiefrei sagen wir mal nicht noch, Laserproduktion ist auch nicht ganz ohne Strom, aber immerhin reduzieren wir dort auch die Belastung in der Landwirtschaft durch die Nutzung von KI. Ein weiterer Punkt, dass wir auch beim Wasserverbrauch in der Landwirtschaft gezielt nur die Stellen, die wirklich Wasser brauchen, auch bewässern und nicht ein komplettes Feld mit ein paar hunderte von Hektars, sondern wir gehen da gezielt und schauen uns die Erdzusammensetzung, die wie trocken der Boden ist, wie groß ist der Anteil an Sand, an Erde, an weiteren zusammengesetzten Werkstoffen, was auch immer. Und dort wird dann auch eben Wasser entsprechend dosiert hinzugeführt. Das kennen wir ja schon in Europa auch schon lange durch diese Tropfbewässerungsanlagen. Jetzt ist das ja noch genauer, gerade in der großen Landwirtschaft, dass man dort Wasser gezielt auch dort hinzufügen kann. Auch das sind positive Aspekte der KI, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Wenn wir uns die Medizin angucken, ist dort auch noch ein viel größerer Vorsprung dank KI in der Nutzung. Wir haben ja schon vor 2 Jahren gab es ja schon die großen Palm-Modelle von Google, Gemini, Palm 1, 2, Palm 3, wo diese Modelle schon bewiesen haben, dass sie auch besser als Ärzte performen können und sogar menschlicher. Zumindest war die Empfindung so. Noch dazu kommt jetzt auch durch die ganzen weiteren Identifikationen, durch die Prävention, durch neue. Wir sehen ja, wir kennen ja auch das Thema, was hier auch sehr präsent in Deutschland ist, finde ich immer, man redet immer drüber, wenn wir Antibiotika reden. Wir haben jetzt durch KI neue Medikamente entdeckt, die auch Keime besser bekämpfen können als die herkömmlichen Antibiotika, weil die ja schon ausgegangen sind. Die sind ja schon resistent dagegen. Auch das sind positive Seiten von der KI, die in der Medizin wahnsinnig viel Vorsprung haben. Wir haben die Beispiele bei den Augenscans, die jetzt von Google auch vorgestellt wurden, wo man tatsächlich Herzinfarkt mit höher Wahrscheinlichkeiten alleine durch einen Augenscan identifizieren kann in den nächsten 15 Tagen. Auch das nachgewiesen und auch erprobt. Es gibt eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten in der Medizin, in der Vorsorge, in der Krebsbekämpfung, in allen anderen Krankheiten. Schauen wir uns die ganzen Prothesen. Wenn wir mal schauen, Menschen, die bisher nicht laufen konnten oder nicht hören konnten, können plötzlich hören. Alles dank KI. Also die Beispiele sind unendlich lang. Und deswegen sind das auch positive Dinge, wenn wir nur die beiden Bereiche Landwirtschaft und Medizin. Wir reden noch nicht mal über die Stoffentwicklung. Die Materialien, die wir auf der Erde kannten bis jetzt, die sind seit Jahren kaum weitergegangen. In den letzten 2 Jahren 400.000 neue Materialien, die entdeckt worden sind, alleine durch KI. Das ist eine gigantische Anzahl. Das ist 45 Mal mehr, als die Menschheit insgesamt in ihre gesamte Existenz entdeckt hat durch KI. Das nutzen wir an vielen Stellen, in der Elektronik, auch in der Energie, Wasserstoff. Also da gibt es wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viele Beispiele, die man jetzt nicht ausblenden kann. Insofern, auch das sind positive Aspekte, die die KI für uns ermöglicht. Die Optimierung des Straßenverkehrs, auch ein Thema. Also ich könnte noch ganz viele Beispiele nennen, Ralf.
Ja, immer gerne. Also ich bin dafür sehr offen.
Also noch ein weiteres Beispiel, was mir so einfällt. Wie kann die KI menschlicher werden? Ne? Also es war ja in dieser Studie, die in San Diego vor 2 Jahren durchgeführt worden ist, wo man jetzt einfach mal Patienten befragt hat, ob sie mit einem Arzt sprechen. Die wussten das natürlich nicht. Oder ob sie mit einem Robot oder einem LLM-Modell sprechen. Und die haben sich da gefühlt wie erstens fachlich gut betreut und B, haben die gesagt, dass die KI menschlicher ist als ein Arzt. Und das ist auch schon ein ganz anderer Aspekt der Menschlichkeit in der KI. Da fühlen sich die Menschen besser abgeholt. Natürlich wissen wir ja alle, wie Ärzte in ihrem täglichen Job auch gestresst sind. Und durch die KI habe ich diesen Faktor beispielsweise nicht. Also hilft uns da auch die KI etwas menschlicher zu werden. Ein weiterer ziemlich interessanter Aspekt in der Psychiatrie oder überhaupt im therapeutischen Umfeld. Die Vorschläge, die die KI macht, in Kombination in einem Gespräch mit einem Patienten, der in therapeutische Betreuung ist, ist deutlich effizienter als das, was man heute ja bei den Therapeuten kennt und bei den Psychiatern und so. Weil da ist die KI viel menschlicher.
Wie wird das gemessen? Also wie kann man das bewerten, dass das besser ist?
Also ich sag mal, in einem Beispiel gab es ja Probanden und normale AB-Tests und das auch wissenschaftlich auch gemessen. Und bei den therapeutischen Maßnahmen ist es ja auch genauso. Man sieht ja auch, wie es den Patienten schneller danach geht und ne, wie ist die Verbesserung im Vergleich zu vorher. Da merkt man schon eine komplett andere Entwicklung als bei einer herkömmlichen Therapie. Und da haben wir auch das gleiche Thema. Die Fachexperten sind auch sehr gering, also sind beschränkt. Versuch mal heute einen Termin zu kriegen mit einem Therapeuten. Da wartest du zum Teil ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Bis dahin geht es dir vielleicht gar nicht mehr so richtig gut. Aber das kannst du durch KI ganz anders nutzen.
Meine Erfahrungen mit so Bots, mit so KI-gesteuerten Dialogen sind eher so frustrierend, weil ich merke dann immer ganz schnell, mein Problem wird eigentlich nicht wirklich behandelt. Ich komme nicht weiter. Ich habe ein individuelles Problem und es wird nur nach Schema F gefragt. Also ich falle nicht in dieses normale Raster rein, was irgendwie für mich so programmiert wurde. Ich habe ein anderes Problem und dann versack ich relativ schnell bei solchen, ich sag mal, Hotline-Problemen, wenn ich da irgendwo ankomme. Ja, ich merke schon, ich möchte mit einem echten Menschen sprechen. Klär doch bitte jetzt mein individuelles Problem, weil es ist nicht nur Schema F. Es ist da was etwas Komplizierteres. Und da stelle ich immer wieder fest, da kommt die KI jetzt noch gerade sehr an die Grenzen. Und es ist schon so, dass viele Firmen sagen, super, löst ja die KI, du darfst gar nicht mehr mit einem echten Menschen sprechen. Und dann bist du ziemlich auf dem Abstellgleis, bis du dann mal irgendwann das echt mit sehr viel Trickserei geschafft hast, mit einem echten Menschen zu sprechen.
Ja, das Beispiel habe ich selbst erlebt. Ich musste gerade meinen Stromvertrag ändern und hatte genau das gleiche so Thema. Aber man muss dazu sagen, dass diese strukturierten Gespräche mit diesen Bots, da gibt es auch zwei Möglichkeiten, das zu tun. Entweder gehst du einen reglementierten Regelwerk, also wie an einer Hotline, möchten sie Telefonnummer ändern oder möchten sie ihre Adresse ändern? Na, ich will die zwei haben und so nach so einem Schema F. Die neuen Modellen und auch viele Hersteller sind jetzt echt über dazu gekommen, dass sie auch wirklich ein LLM-Modell dahinter nutzen, dem du jede Frage stellen kannst. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt wirklich jetzt mit einem Ansprechpartner direkt reden, dann passiert das auch schnell. Es ist die alte Technik, ja, das ist so. Wir befinden uns ja immer noch in diesem evolutionären Prozess und es kommt ja jeden Tag was Neues dazu. Also es wird definitiv besser, was zumindest die Qualität dort angeht, weil die Modelle ja immer noch das Problem der Halluzination haben. Und deshalb versucht man das zu vermeiden. Also geht man einen reglementierten Weg durch und sagt, ich definiere vorher, welche Antworten du kriegst, entweder die 1 oder die 2. Aber es wird definitiv besser.
Also hier sind jetzt schon so ein paar Pluspunkte dazugekommen. Kann man jetzt, du hast ja gesagt, unendlich so weiterführen, immer so exemplarisch für einen bestimmten Bereich, ne? Medizin, Landwirtschaft und so weiter. Also das heißt, unser Leben wird so positiv weiter durchdekliniert durch die KI, kann man vielleicht so festhalten. Wenn das die KI jetzt allerdings mit diesem ganzen Energieverbrauch und so weiter, worüber wir gesprochen haben, es nicht in den Griff kriegt, in dem Sinne, brauchen wir vielleicht auch so einen KI-Ablasshandel. Also wenn sie jetzt Atomkraftwerke wirklich benötigt und Unmengen an Wasser verbraucht, dann muss die KI das mit weiteren genialen Erfindungen kompensieren, welche dann doppelt den Umweltschutz verbessern. Oder vielleicht auch Kompensationszahlungen leisten, wenn durch die KI einige Gegenden eben in Dürre umkommen quasi, dass dann da trotzdem mit viel Geld irgendwas geschaffen wird, dass das verbessert werden kann.
Ja, da appelliere ich nur an die Politiker, an die Gesetzgeber, die auch diese Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass man solche Regeln auch aufstellt oder zumindest Anreize. Regeln ist immer nicht so schön, weil es hört sich ja immer nach Limitierungen, aber zumindest Anreize schaffen, dass wenn man so einen hohen Energiebedarf, Verbrauch hat, dass man es anderweitig wiederum kompensiert. Es gibt auch positive Beispiele von Nvidia in der Produktion von einem neuen Client, also einem neuen Rechner, der nicht so groß ist, den man quasi bei sich zu Hause auch nutzen kann. Und der hat selbst eigene Modelle, die da drin fertig trainiert sind. Und man muss die großen Modelle nicht beanspruchen und die großen Rechenzentren auch nutzen. Das heißt, wir merken schon einen Wandel von einem globalen Nutzung über Datacenter zu lokalen KI. Das werden wir noch stärker erleben, wie beispielsweise auch in den Smartphones. Die haben selbst eigene Modelle intern und brauchen dafür nicht die Internetleitung, um bestimmte Services auch zu nutzen, sondern das ist integriert. Genauso für die AirPods und so, da kommt viel mehr dazu. Und diese Beispiele von Nvidia ist zum Beispiel, geht es in die richtige Richtung, dass wir leistungsfähige Rechner haben, die lokal arbeiten, mit denen ich alles machen kann, was ich brauche für meine Zwecke. Und ich muss nicht unbedingt immer das breite Modell nutzen, weil ich dedizierte Aufgaben zu lösen habe und muss nicht irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Welche Strategien sollten jetzt Unternehmen entwickeln, um die Umweltauswirkungen ihrer KI-Anwendung zu minimieren und auch gleichzeitig effizient zu bleiben? Was macht Chibo hier eigentlich genau?
Genau, das ist sehr schön, wenn wir zu Chibo kommen. Wir haben uns ja mit den Themen auch genauso auseinandergesetzt mit den anderen. Ich kann nicht für die anderen Unternehmen sprechen, aber ich kann sehr viele Beispiele, wie wir damit umgehen und warum für uns KI unerlässlich ist. Unsere Wettbewerbssituation, unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich zu bedienen, dafür brauchen wir die KI. Wir können nicht darauf verzichten. Wir brauchen das auch für unsere Mitarbeitenden, weil die ja auch dadurch auch ein besseres Erlebnis innerhalb von Chibo haben. Die kommen schneller voran, die entwickeln sich auch mit weiter. Das können wir nicht abschalten bei allem, ich sag mal, Nebenwirkungen, die man davon auch erzählt. Aber was wir dann tun, ist, wir versuchen hier auch die Menschen auch darauf aufmerksam zu machen, wann sollte ich zum Beispiel eine Google-Anfrage starten oder eine ChatGPT-Anfrage? Das hattest du ja eingangs auch schon mal gefragt und erwähnt. Ja, auch das sollte man sich auch mal wirklich berücksichtigen, weil eine Google-Anfrage ist deutlich günstiger vom Stromverbrauch hier als eine LLM-Anfrage. Jetzt kam natürlich der Einwand, auch Google nutzt Gemini heute auch schon bei den Anfragen. Wenn man aber genau hinguckt, wenn du nach dedizierten Fragestellungen formulierst, dann kriegst du die Antworten auch gelistet über die Index. Wenn du aber eine offene Frage stellst, dann kommt Gemini ins Spiel. Auch das ist ein Thema, bewusstes Umgehen mit der Fragestellung, die man auch stellt. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir natürlich versuchen, wie gesagt, nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Wenn wir Modelle nutzen, dann nutzen wir nicht für die Entwicklung, die wir hier in der Softwareentwicklung machen, nicht die großen Modelle, sondern wir nehmen bewusst die kleinen Modelle. A, sind die schneller, B, sind die günstiger und die sind auch besser als die großen Modelle. Es gibt spezielle Modelle für bestimmte Aufgabenbereiche. So gucken wir mal in der Softwareentwicklung. Wenn wir einen Assistenten, einen digitalen Assistenten haben, der uns begleitet in der Softwareentwicklung, dann werde ich nicht gleich das große Modell von ChatGPT nutzen, 4.0, sondern es gibt Sonnet, es gibt Claude, es gibt ganz andere Tools, die viel kleiner sind und weniger Strom verbrauchen. Auch da ist das Thema Effizienz auch sinnvoll. Was wir aber auch intern tun, ist tatsächlich, wir messen die Use Cases, die wir mit KI generiert haben. Wie viel haben sie tatsächlich an Strom oder an CO2-Footprint reduziert? Und da haben wir eine ganze Menge Beispiele, wenn wir schon alleine die Optimierung der Logistik uns angucken bei Tchibo. Wir haben wahnsinnig viele Waren, die wir transportieren zwischen verschiedenen Standorten, verbunden mit CO2. Es geht nicht immer alles über die Schiene, sondern auch viel auch über LKW und Co. Also haben wir unsere logistischen Prozesse dort sehr gut optimiert, dass wir es auch geschafft haben, wirklich einen großen nennenswerten Betrag an LKW-Transporten komplett zu reduzieren. Das sind die guten Beispiele, wo wir auch selber, ich muss uns auch selbst an die Nase, oder mich selbst an die Nase fassen und sagen, wir haben das Projekt nicht mit dem Aspekt gestartet, wir wollen primär unser CO2-Footprint reduzieren, sondern es gab natürlich wirtschaftliche Gesichtspunkte, die dahinter standen. Aber es gibt bei allen Beispielen, die wir auch live gesetzt haben, immer einen positiven Aspekt auf die Nachhaltigkeit. Und da gucken wir auch stärker jetzt drauf, dass das auch was bringt. Gleiches gilt für den Katalogversand. Papier, was wir durch die Post verschicken, auch das haben wir optimiert. Wir verschicken weniger Kataloge, wir verschicken sie aber auch an die richtigen Menschen. Auch das ist ein Optimierungsaspekt, den man berücksichtigen kann. Und da kannst du eine ganze Menge andere Beispiele dafür nutzen, wie wir es auch in der Warenverteilung, in der Allokation. Auch ein weiterer Aspekt. Ich kann ja heute 10 Kilo Kaffee und 10 T-Shirts und 10 Socken an allen gleichzeitig verteilen. Die werden sie aber nicht gleichzeitig alle absetzen. Danach habe ich Retouren. Also ist es viel intelligenter. Ich berechne meine Warenverteilungen auf die POS, auf die Point of Sales, auf den Verkaufsstellen vorher und reduziere damit auch meine Retouren. Und auch meine ersten Transporte. All das sind Aspekte, wo die KI uns hilft, wirtschaftlich zu werden, besser zu werden, aber auch gleichzeitig einen positiven Beitrag für unsere Umwelt zu leisten.
Also wir merken, die KI, die kann eben wirklich wahnsinnig viel berechnen und mit viel Mathematik auch Gutes tun.
Absolut.
Dann möchte ich jetzt nochmal wissen, wie ist das eigentlich mit dem Wasserverbrauch bei Tchibo? Habt ihr das mal genau nachgerechnet, gerade jetzt mit mehr Aktivität bei der KI?
Es gibt ja die sogenannten CSRD-Berichte, wozu wir auch verpflichtet sind als Unternehmen, auch das zu nutzen. Aber was viel interessanter ist, kann ich mal sagen, wir haben uns mal wirklich die Aufgabe gestellt und haben gesagt, wie viel zusätzliches Wasser verbrauchen wir durch die Nutzung von GenAI und wie viel Strom verbrauchen wir zusätzlich durch GenAI. Die Aufgabe haben wir mathematisch und auch nachweislich tatsächlich gemessen. Vielleicht ist das ein Aspekt, mit dem hier deine Frage gut beantworten kann. Und zurück zu der Frage vom Wasser. Es ist ja auch bekannt, wie viel kostet dann eine ChatGPT-Anfrage und ne, wie viel Wasser verbrauchen das? Du hast ja gesagt, von zwischen 5 und 50 ungefähr ein Liter Wasser. Auch das haben wir gemacht. Und wir haben uns die ganzen Anfragen, die wir, also die Requests, die wir gegenüber ein LLM-Modell machen, über alle Modelle, die wir dann nutzen, zur Aufgabe gemacht und haben festgestellt, dass wir zusätzlich an Wasser über die Nutzung von GenAI das, was eigentlich ein Haushalt mit 4 Personen im Monat verbraucht, an zusätzlichen Wasserverbrauch haben. Wir sind nicht so, wenn du dir ein Unternehmen anguckst, ist das ja nicht die Welt. Man kann ja auch sagen, dann tut ihr ja nicht viel damit. Nee, das stimmt nicht. Wir nutzen das bewusst und wir haben es mal genau gemessen. Und die Anzahl von knapp 2 Milliarden Tokens, die wir im Monat verbrauchen, führt zu einem Wasserverbrauch von ungefähr dem, was eine Familie mit 2 Kindern verbraucht.
Das ist zum Glück nicht meine Familie, dann würden wir nicht hinkommen mit dieser Berechnung. Also, sehr schön.
Für
hätte
den
man
Strom,
nicht gedacht. Hättet ihr wahrscheinlich selbst auch nicht gedacht, oder?
Nein, haben wir ehrlich gesagt auch nicht gedacht, weil für uns war es auch eine Challenge, das auch mal zu messen. Wie viel zusätzlicher Strom durch Gen AI und wie viel zusätzliches Wasser nutzen. Auch für den Strom kamen wir auch wirklich durch genaue Berechnungen dazu, mit Näherungen, auch mit den Standardwerten, die man auch schon kennt, dass wir ungefähr den zusätzlichen Stromverbrauch haben von einer professionellen Barista-Maschine, die auch in einem Restaurant, in einem Kaffeebar im normalen Betrieb läuft. Das ist das, was wir zusätzlich durch Gen AI nutzen. Also insofern, wir sind schon bewusst, dass wir es messen, dass wir es auch wirklich tracken. Und das sind die Themen, wo ich sage, es ist für uns auch eine Aufgabe als nachhaltiges Unternehmen, uns auch mit diesen Aspekten auch uns auseinanderzusetzen. Weil wir haben ja gestartet mit den negativen Sachen. Und ich bin so froh, dass wir es jetzt geschafft haben, auch mal an so vielen positiven Dingen zu knüpfen.
Sehr schön. Danke, Oma. Das war wieder einmal sehr informativ.
Sehr gerne.
Und auch sehr positiv.
Freut mich auch sehr.
Ich werde mir jetzt mal dreimal überlegen, ob ich wirklich für jede Frage die KI anwerfen muss. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Es gibt ja immer das Google-Jahresranking, also was in verschiedenen Ländern am meisten gegoogelt wurde. Vor ein paar Jahren waren da sämtliche Länder ähnlich unterwegs mit ihren Fragen. Zum Beispiel war auf den Top-Plätzen die Fußball-Weltmeisterschaft oder auch der ESC. Also alle möglichen Länder waren da irgendwie ähnlich. Nur in Deutschland war auf Platz 1 der meisten Fragen, was kann ich heute essen? Das vielleicht nicht mehr eingeben. Denkt immer an den Wasserverbrauch und an all die anderen Dinge. Ja. Ich bin Ralf Potzus und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Wenn euch 5 Tassen täglich gefällt, dann lasst gerne ein Like da, schreibt eine Bewertung und abonniert den Podcast. Der läuft überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Spotify und YouTube. Und wahrscheinlich heimlich. Irgendwo in einem Datencenter. Bis zum nächsten Mal.
5 Tassen täglich. Der Tchibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@tchibo.de.